Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living. Aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Studio Blau-Gelb vor dem Saisonfinale auf Schalke. Wir sprechen über die Matchwinner gegen Dresden, die besondere Stimmung im Eintrachtstadion und darüber, warum Tobi Feuerhahn mir einen Sommerschal kaufen will. Viel Spaß.
So, Kinders, da sind wir wieder. Heute ein bisschen angeschlagen. Lars hat nämlich was mitgebracht vom Wochenende. Lars, du bist ein bisschen verrotzt, ne? Lag das jetzt an dem aufregenden Wochenende?
Nee, ich glaube, ich habe mich in Kiel an der Küste ein bisschen verkühlt und das durch die ganze Woche geschleppt, aber war natürlich zum Dresden-Spiel bereit und hatte Bock und wurde nicht enttäuscht.
Hast du in Kiel hast du vergessen, dir so einen Sommerschal umzumachen?
Den leichten Schal.
Um deinen Hals ein bisschen zu schonen. Mhm. Musst du nächstes Mal ein bisschen besser vorbereitet sein.
Ja, wenn du meine Tasche dann packst, dann klappt das bestimmt.
Ja, machen wir nächstes Mal so. Dresden-Spiel warst du natürlich wieder am Start. Wir haben uns das gemeinsam gegeben. Mit welchem Gefühl bist du aus der Sache rausgegangen?
Am Samstagnachmittag mit einem sehr guten, weil ich nicht gedacht hätte, dass Eintracht von Beginn an so angstfrei auftritt, so mutig, so effizient. Auch mit so einer Zweikampfhärte gesegnet, die man sich über die Saison hinweg schon öfter gewünscht hätte. Nach den Ergebnissen vom Sonntag, habe ich dann doch wieder so ein bisschen Bauchgrummeln bekommen.
Also ich habe, mir haben danach ein paar Kumpels gesagt, mit denen ich mich nur kurz getroffen habe, Eintracht Braunschweig ist ein alter Gauner. Das fand ich irgendwie treffend. Du hast jedes Mal diese Drucksituation und irgendwie schaffen sie es dann in den entscheidenden Spielen, aber auch dann doch irgendwie abzuliefern. Ich meine, wir hatten das die vergangenen Jahre mehrfach. Stichwort Wien, Wiesbaden, jetzt auch vergangene Saison, die Relegation, auch wenn das natürlich wirklich auf allerletzter Rille war. Aber ich finde, irgendwie passt das so ein bisschen, kleines bisschen wie Claudio Pizarro, nur mit höherem Puls und ein bisschen weniger Schlitzohrigkeit. Aber wird das am Ende wieder so laufen? Ziehen sie sich da wieder raus im letzten Moment?
Boah. Man könnte auch sagen, Eintracht ist wie Menderes bei DSDS, ne? Kommt.
Ui. Es ist irgendwie immer wieder, den Vergleich hatte ich jetzt nicht, den hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel.
Immer wieder dabei in Liga 2, zumindest was die letzten 4 Jahre angeht. Und natürlich hoffe ich stark darauf, dass das auch am Sonntag um 17:30 so der Fall ist.
Aber ich fand in Dresden-Spiel genauso, wie du gesagt hast, ich habe mich sehr darüber gefreut, schon früh, dass du gemerkt hast, die haben keine zittrigen Beine. Also es war wirklich, die Intensität war hoch. Sie haben da den Kampf angenommen. Ich weiß nicht, Lino Tempelmann wirkte auf mich ein bisschen so, als hätte er vorher eine Steckdose gefasst. Der war richtig griffig, der Mann.
Fast schon eine Spur zu drüber.
Ja, aber ich fand's gut. Und bei ihm hast du ja auch wieder gesehen, was er dann, also nicht nur, dass er da jetzt mal auch dazwischen gehackt hat, sondern was er fußballerisch auch macht. Der bindet ja mit jedem Dribbling 2, 3 Gegenspieler. Und dann gab's ja noch so die eine oder andere ganz besondere Geschichte dieses Spiels. Also erstmal Riesenfreude auch für Farid Alidou. Jetzt auch zu Hause mal wirklich ein wichtiges Tor gemacht.
Wieder den Ball weggeschossen.
Bitte?
Wieder den Ball weggeschossen.
Ja. Frechheit, aber gut, sei ihm gegönnt. Flicko macht sein erstes Tor für die Eintracht. Florian Flick, bis so einen Zeitpunkt jetzt kaum geben können, oder?
Ja, und man merkt ja auch, wie wichtig der unter Lars Kornetka geworden ist als großgewachsener Sechser. Daneben Max Marie harmoniert sehr gut. Nach der Verletzung hat er sicherlich ein paar Wochen gebraucht, um wieder auf seine Topform zu kommen. dass er die jetzt erreicht hat, ist sicherlich nicht verkehrt. Und jetzt geht's gegen sein Ex-Team Schalke. Da kann er gerne auch noch mal zeigen, was er kann.
Ja, ich finde das Wahnsinn tatsächlich. Also wie du schon sagst, der kam hierher und dann hat's da auch erstmal eine Weile gebraucht. Der hat auch erstmal viel Innenverteidiger gespielt, wo man gemerkt hat, das ist nicht so richtig seine Position zu Saisonbeginn. Dann kam er auf der 6 wirklich richtig gut rein. Dann kam diese Ewald-Lien-Verletzung, wo ihm da der Oberschenkel aufgeschlitzt wurde. Und als er dann wieder kam, wirkte er auf mich arg unsicher. Also da ist er dann oft wirklich abgedreht, viele Rückpässe gespielt und mittlerweile ist der da von der Doppel-6 kaum noch wegzudenken, finde ich. Also sowohl gegen den Ball macht er das unheimlich gut, der antizipiert unheimlich gut, übernimmt er auch die Führung, fängt unheimlich viel vorher ab, wenn er jetzt auch noch Torgefahr ausstrahlt, umso besser. Aber ich glaube, es gab sogar noch einen, für den wir uns ein bisschen mehr gefreut haben am Samstag.
Ja, wahrscheinlich meinst du Fabio Kaufmann?
Ja.
Startelf Comeback nach 400 Tagen.
Gaga.
Hätte ich gar nicht so im Kopf gehabt, dass es so lange her ist.
Nee, wir haben ihn ja in der Mixzone dann auch, also ich hatte ihn dann mal drauf angesprochen, ob er noch weiß, was vor 400 Tagen war, wusste er natürlich nicht und war dann natürlich selbst ein bisschen erschrocken, dass es so lange gedauert hat. Aber ich weiß nur, dass ich im Vorfeld auf die Partie nach der PK, also nach der Vorspieltags-PK, haben wir noch ein bisschen mit Lars Cornetta zusammengestanden und da hatte ich ihn mal gefragt, ob es denn noch einen gibt, den er noch aus dem Hut zaubern kann. Und da sagt er, einen gibt's, das wir die am Samstag sehen. Und ich schätze mal, er hat Fabio gemeint. Hat mich riesig gefreut, also erstmal für ihn persönlich, weil es einfach ein überragender Typ ist, aber vor allem auch, dass er dann mal auf der Position spielen durfte, auf der er einfach wertvoller ist. Er war ja dann sonst oft irgendwie da
Rechter Verteidiger,
so, das ist eine Position, das kann der machen. So als Backup, aber seine Paradeposition ist es nicht. Und jetzt durfte er mal wieder in der vorderen Reihe ran. Das 1-0 leitet er ein mit dem öffnenden Pass auf Lino Tempelmann. Das zweite bereitet er mit einer richtigen Sahneflanke vor. Also der Ball ist da genau hingeflogen, wo er hinfliegen musste. Brüllt danach alles raus, wie wir ihn auch kennen. Und ich glaube, sowas ist jetzt auch genau das, was du im Abstiegskampf brauchst. Jemand, der dann auch diese Emotionen auf den Platz bringt. Ich meine, ich glaube, es war auch in der ersten Hälfte, grätscht da an der Seitenlinie da ein Ball ins Aus und peitscht sofort das Publikum an. Sowas kannst du auf den letzten Metern im Kampf um den Klassenerhalt, glaube ich, sehr gut gebrauchen. Und man muss dazu auch sagen, er ist da irgendwie keiner, der das aus Show macht oder so, sondern ja, das kommt einfach aus ihm raus. Ich glaube, das braucht er dann einfach, um sich, um das Publikum zu pushen. Und hat mir wie immer unheimlich gut gefallen, hat mich riesig gefreut für ihn, dass er jetzt wirklich einen entscheidenden Teil hoffentlich dann zum Erreichen des großen Ziels beitragen konnte.
Und man hat das ja auch bei mehreren Eintracht-Profis gesehen, dass sie mal so die Arme in Richtung Publikum gestreckt haben. Lukas Frenkert, Lino Tempelmann in Richtung Block 5 oder Haupttribüne. Und dann waren die Fans auch da und die Mannschaft hatte natürlich gegen Dresden auch ein bisschen was in der Hinterhand, um sowas auch einzufordern. In anderen Situationen in der Vergangenheit, da spielte dann doch viel Angst mit, wenn ich mich an Nürnberg letztes Jahr erinnere.
Uiuiui, da will ich mich gar nicht dran erinnern.
Das war ein schlimmer Tag, ne?
Das war ein ganz schlimmer Tag, ja.
Ja, aber auch Frenkert, vielleicht nochmal ein kurzer Einwurf, fand ich sehr erfrischend, ja. Wie gut der nach vorne verteidigt hat, wie gut der Situationen auch gerochen hat und die dann einfach löscht und die Gefahr bannt. Und dann gibt's ja noch einen, über den wir sprechen müssen, der diesen Sieg, finde ich, überhaupt erst ermöglicht hat mit seiner Leistung.
Wer könnte das sein?
Vor allem in der Schlussphase. Torben Hoffmann hat schon vor der Pause zwei Dinger aus Nahdistanz wirklich top entschärft. Das eine wäre ein Eigentor von Aydin geworden, von Sanchez?
Ja.
Was Cheka da erzwingen wollte. Vermey kriegt, glaube ich, keinen Druck hinter den Ball, aber beides Mal ist so die Schulter oder der Arm von Torben Hoffmann da.
Komplett gaga, wie er die rauswischt, die Dinger. Also.
Ja, dann den Elfmeter von Stefan Kutschke gehalten. In so einer Drucksituation, danach steht er da, versteinerte Miene, lässt sich erstmal feiern. Nach dem Spiel schreien die Fans seinen Namen. Ich glaube, er kriegt noch zweimal die Fäuste rechtzeitig hoch in der Schlussphase gegen Böder einmal. Und die zweite Szene kann ich den Dresdner gar nicht mehr benennen. Aber ja, zur richtigen Zeit so ein Spiel rausgeholt, ganz so oft hat er in dieser Saison, finde ich, nicht diese Spiele gehabt, wo du dir dachtest, er ist so über, ja, so komplett über sich hinausgewachsen. Oder er hat es, glaube ich, selber mal als Gefühl der Unbezwingbarkeit beschrieben. Und das macht doch Hoffnung für nächsten Sonntag.
Ja, große Spieler liefern ab in großen Spielen. Und das hat er da gezeigt. Und also Lead by Example, er ist mit Leistung vorangegangen. Und wir haben ja danach auch mit ihm lange gesprochen. Der Mann ist mittlerweile ein Elfmeterkiller.
Drei von vier,
beste Bilanz der zweiten Liga. Also drei gehaltene Strafstöße ist Topwert. Und eine Abwehrquote von 75% ist auch Topwert. Kannst du mal so machen, finde ich.
Ärgerlich, dass Rese den dann natürlich noch im Nachschuss macht.
Ja, na klar, der geht im Nachschuss dann noch rein, da hast du recht. Aber ich habe dann gestern noch mal geguckt. Vor zwei Jahren in der Saison hat Eintracht, glaube ich, 8 Strafstöße gegen sich bekommen und davon waren 7 drin. Also das ist, ich meine, Strafstoß hat...
Da hat er, glaube ich, nur gegen Fürth gehalten.
Genau, exakt. Nur gegen Fürth. Das war auch mal ein ganz wichtiges Ding damals bei dem 3-3. Ja, wir haben ihn mal gefragt, wie man das macht. Das hat natürlich auch was mit akribischer Vorbereitung zu tun. Er hat gesagt, bei Vermey wäre es ihm in der Situation ein bisschen schwieriger gefallen, wenn der geschossen hätte. Der hatte aber gegen Hertha vergeben und er meinte, als dann Kutschke angetreten ist, war er sich schon einigermaßen sicher, wo der hinschießt in einer Drucksituation. Also das, die bereiten sich da schon akribisch drauf vor, Torben und sein Torwartteam, und gucken dann eben auch nicht nur darauf, wo schießt der hin, sondern wo schießt der Schütze in welcher Situation hin, wenn der Druck wie hoch ist und so weiter. Ist komplett, ist eine Wissenschaft für sich.
Vielleicht hat er auch wie Jens Lehmann damals den Zettel im Stutzen
gehabt. Ja, weiß ich nicht. Also es ist aber fast so komplex wie die Szenarien, die jetzt am letzten Spieltag warten, auf die wir vielleicht gleich nochmal kommen. Aber ja, der Mann hat den Sieg festgehalten. Wir wählen ja bei Insta immer den, oder lassen von euch den besten Mann wählen. Er ist es geworden mit 93% der Stimmen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Also kompletter.
Ich glaube, zwischenzeitlich war der Wert noch höher.
Kompletter Wahnsinn. Am Ende waren es auf jeden Fall 93%. Ja, Hut ab. Also wirklich Hut ab. Der Mann hat hier wirklich die 3 Punkte festgehalten, muss man sagen.
Ja, lass uns zu den Szenarien kommen.
Ich will dich noch einmal kurz was zur Stimmung fragen. Du hast gesagt, Stimmung, die Spieler haben die Stimmung angeheizt. Wie fandst du die Stimmung insgesamt? Also auch schon vorm Anpfiff?
Ich fand's zwischenzeitlich sehr gut, zwischenzeitlich aber auch wieder sehr ruhig.
Ja, weil es natürlich ein zittrig
positiv war. Aber dass in so einer Drucksituation dann ja kaum gepfiffen wurde, dass es eben ja wenig Negatives von den Rängen gab, das hat die Südkurve ja auch mit kleinen Flugblättern eingefordert. Alle haben sich dran gehalten. Und trotzdem würde ich mir mal wieder wünschen, dass das Eintrachtstadion länger, lauter, gemeinschaftlicher agiert und dass manchmal nicht vom Hurra-Fußball der Eintracht abhängen muss, sondern dass die Leute einfach auch spüren, da braucht eine Mannschaft jetzt vielleicht noch mal mehr.
Ja, ich fand es also tatsächlich gerade vorm Anpfiff auch schon echt brutal, muss ich sagen. Also die haben sich ja wirklich alle schon lautstark eingesungen. Also da hat man schon gemerkt, was da für eine Partie jetzt gleich ansteht. Fand ich schon beeindruckend. Klar, zwischendurch wurde es hier und da ein bisschen ruhiger. Das lag wahrscheinlich dann aber auch ein bisschen an der Situation auf dem Feld, weil alle an den Nägeln gekaut haben. Mhm. Also ich hatte es, muss ich auch zugeben, ich habe in der Nachspielzeit kurz überlegt, ob ich schon mal reingehe, weil es dann doch nervlich schwer zu ertragen war, diese 7 Minuten, die es dann noch gedauert hat, und dann noch ein Lattentreffer und so. Das war schon gaga.
Ich glaube, ihr habt euch die ganze Woche hier schon heiß geredet und ich kam ja erst wieder am Freitag dazu. Nein. Und wahrscheinlich hat mich das dann gar nicht mehr so angesteckt.
Ja, doch, es war für mich dann schon fast ein bisschen zu aufregend. Der nächste Tag hat dann zumindest so ein Ernüchterung will ich das nicht nennen, aber hat mal wieder gezeigt, dass man sich nicht auf die anderen verlassen darf, zumindest nicht 100%. Also Hertha hat zumindest geliefert, in Unterzahl gegen Fürth gewonnen. Aber Elversberg, was soll das?
Ja. Aber ganz kurz noch zum Thema Nervosität.
Nervosität.
Du warst während der 90 Minuten nervös, ich war schwerstens nervös. Ich gucke jetzt hier gerade mal als unser Social-Media-Experte Ole im Presseraum. Im Presseraum. Als wir da gearbeitet haben, plötzlich spaßeshalber anfing zu sechseln und die Auswärtskollegen nochmal so ihre Köpfe hochstreckten und ich dachte, okay, jetzt wird's vielleicht doch noch mal ernst.
Ja, wird vielleicht jetzt knistert's vielleicht doch noch mal. Ja, gut, der Ole. Ja,
wir sind einfach ein bisschen vom Jenser, um ihn auch wieder einzubauen, ein bisschen vorgeprägt.
Ja, Ole ist auch einfach frech. Ja. Muss man einfach wirklich sagen. Er ist einfach ein sehr, sehr frecher Typ.
Okay, aber kommen wir doch zu den Szenarien. Ja. Wir haben die ja nach den Sonntagsspielen auch zusammen aufgeschrieben, nochmal gegengecheckt. Wahrscheinlich haben wir trotzdem noch 5 vergessen.
Also du kriegst von mir sofort einen Zwanni, wenn du die jetzt hier alle aufsagen kannst.
Auf den Zwanni verzichte ich. Ja. Ich hatte gestern einen Kreuzbandriss im kleinen Hirn.
Ja.
Das ist ja irre, was da abgeht mit alle können punktgleich sein. Dann kommt's auf die Tordifferenz an. Dann gibt's noch das Szenario, der gewinnt, der verliert. Hast du vielleicht jedes Jahr so, aber das ist jetzt ausgerechnet in dieser Dreierkonstellation, von der dann auch noch Düsseldorf gegen Fürth direkt gegeneinander spielt, abhängt. Das ist schon Gaga. Und deswegen würde ich einfach sagen, Eintracht sollte mal auf Schalke gewinnen.
Das wäre das Einfachste.
Sich dann haben wir's noch doch. Ein paar Tipps von Bernd Buchheister holen. Ich glaube, 5-1 war das damals, Ende der 80er, Anfang der 90er. Und dann sind wir alle glücklich.
Ja. Wir haben euch das auf jeden Fall bei Insta zusammengeschrieben. Da könnt ihr das nochmal reingucken und gebt uns auch einen Hinweis, falls wir was vergessen haben. Das war wirklich
wahrscheinlich noch die Konstellation, dass irgendwer 5-5 spielt.
Ja, oder dass zwischendurch irgendwo ein UFO landet und
Peter Neururer aussteigt
und Heiko Westermann mit seinem Bagger vorfährt.
Ja. Oder Nicole Kumpis die Muttertagsrede von Helge Leonard von Aue nochmal rezitiert.
Weiß ich nicht, ob das passiert, aber auch nach der Konstellation, die da im Moment herrscht, würde ich nichts ausschließen. Auf jeden Fall am einfachsten ist es doch zu gewinnen. Am einfachsten, in Anführungszeichen.
Ja, oder vielleicht auch einen Punkt zu holen.
Ja, ich glaube, wenn du einen Punkt holst, dann sieht es schon ganz gut aus. Auf jeden Fall haben sich die Blau-Gelben jetzt durch den Sieg wirklich in eine ordentliche Ausgangssituation gebracht, dass das halt so dicht beieinander ist und jetzt wirklich erst am vorletzten Spieltag der erste Absteiger auch wirklich fix feststeht mit Münster. Das hast du selten. Normalerweise fallen ja dann doch meistens irgendwie 2 Mannschaften ab. Dieses Jahr ist es eben eine sehr starke zweite Liga, sagen wir es mal so. Also mit 37 Punkten wärst du in der Bundesliga, glaube ich, Zehnter. Da reichen irgendwie wahrscheinlich 28 für die Relegation oder 27.
So.
Aber so ist es.
Vielleicht wird's ja Heidenheim.
Vielleicht wird's, ja. Das würde ich sehr witzig finden. Aber gut, das ist ein anderes. Sag mal, erzähl mal, was hast du da überhaupt mitgebracht?
Nach Rote Beete Saft und ich weiß gar nicht, Warriors of the World ist einfach jetzt für den letzten Spieltag, ist Polti unser Glücksbringer. Partizan Belgrad. Trikot habe ich hier mal über den Sessel gehangen. Der wird uns mit all seiner Erfahrung eine Stütze sein. Bin ich mir ziemlich sicher.
Du kannst mir nicht erzählen, dass da oben wirklich Polter steht auf Kyrillisch. Da steht bestimmt Lulatsch oder sowas. Haben die sich irgendwas ausgedacht?
Alles ist möglich.
Hast du die KI mal befragt?
Nee.
Die haben dir da auf jeden Fall Quatsch
verkauft.
Die haben dir da 100% Quatsch verkauft.
Erste Zeile vom Einkaufszettel.
Ja, oder sowas. Zum Beispiel. Ja. Gut, wie gehen wir denn jetzt in die Woche, Lars?
Ja, schon mit ein bisschen Nervosität, würde ich sagen.
Nervosität, aber tatsächlich auch Optimismus. Also mich hat was mich auch weiterhin wieder optimistisch gestimmt hat, ist, wie der Trainer sich verhält. Also nicht jetzt in Interviews oder was auch immer, sondern was er für Kniffe findet, was er für Stellschrauben findet, dass er jetzt zum Beispiel in so einem Spiel dann Fabio Kaufmann aus dem Hut zaubert, dass er
oder auch den Doppelsturm,
genau,
Yadimchi, Alidou,
genau, exakt, ne, dass er einfach Anpassungen vornimmt. Das war ja etwas, was wir vorher ein bisschen vermisst haben, möchte ich es mal ausdrücken. Und das hat er jetzt in der Phase, in der er hier ist, schon mehrfach gemacht. Kaiserslautern zum Beispiel auch. Auch das war kein schönes Spiel, aber drauf geschissen, wen interessiert's. Das hat er jetzt gegen Dresden wieder gezeigt. Und das ist auch eine Sache, muss ich sagen, die mich optimistisch stimmt, weil ich den Eindruck habe, dass da einfach jemand jetzt dabei ist, der das Ganze viel analytischer betrachtet und bei dem es viel mehr um Fußball geht. Und der dann eben auch bereit ist, solche Umstellungen vorzunehmen, wenn er es für richtig hält. Und das hat jetzt eben auch schon wirklich ein paar Mal geklappt. Und
man kann ja auch noch darauf hoffen, dass es auf Schalke vielleicht doch noch ein paar Getränke gibt.
Ja,
diese Woche.
Die sind ja wohl hoffentlich alle noch besoffen, oder nicht? Also vielleicht ja. schicken wir noch mal eine Kiste Jägermeister hin. Oder so. Hm? Das können wir doch machen. Habe ich jetzt hier Werbung gemacht für oder irgendwas anderes?
Sind doch raus aus dem Sportsponsoring.
Irgendwas anderes, ja, stimmt. Ja, das ist gut, aber das ist ja immer das diese ewige, wie sage ich das, Diskussion. Ja, ist es für die jetzt besser, weil sie befreit aufspielen können, oder ist es schlecht, weil es um nichts mehr geht? Spielen sie dadurch schlechter? Oder ich meine, gut, ihre Klatsche haben sie jetzt schon gekriegt in Nürnberg, ja, weil sie vorher tagelang auf Ibiza waren. Weiß nicht, ob das jetzt nochmal passiert.
Solltest dich auf keinen Fall drauf verlassen,
dass bei Schalke
nochmal sowas passiert.
Und die haben vor allem so viele Zocker, denen es vielleicht sogar auch ganz gut tut, wenn kein Druck mehr herrscht, weil die dann einfach mal daddeln können. Kannst davon ausgehen, dass der Edin vielleicht auch nochmal eine Hütte machen möchte. Also,
ja, also so auftreten wie gegen Dresden, dann hat Eintracht zumindest mal eine gute Grundlage, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen.
Das sehe ich genauso. Es ist angerichtet, wir freuen uns drauf. Ich bin guter Dinge.
Ja. Und ich würde sagen, wir moderieren ab. Mir versagt hier langsam die Stimme.
Ja, Lars. Siehst du, nächstes Mal, wir können auch mal Crowdfunding machen. Sommerschal für Lars, wenn er das nächste Mal nach Kiel fährt. Sehe ich dich auch drin.
So ein
sehe ich dich auch drin. Muss ich ganz, nee, meinst du nicht?
Nee.
Nicht so?
Ja, oder so ein schönes Hemd mit einer großen Zahl.
Sowas. Ja. Das kriegst du in Kombo, auf jeden Fall. Mhm. Das besorgen wir dir.
Ja, gut. Tippen machen wir nicht mehr.
Wir tippen nicht. Wir haben gegen Dresden nicht getippt. Wir tippen heute auch nicht.
Gut. Dann haltet durch.
In diesem Sinne.
Und wir hören uns nächste Woche.
Ciao, ciao.